HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Schriftsteller Sascha Stanišić. Gastgeberin ist Anna Engel. Sascha Stanišić, nach Ihrem Debüt »Wie der Soldat das Grammophon repariert«, mit dem Sie 2006 Finalist für den Deutschen Buchpreis waren, und Ihrem Roman »Vor dem Fest«, für den Sie 2014 unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen haben, ist mit relativ kurzem Abstand Ihr drittes Buch »Fallensteller« erschienen. Ein Erzählband, mit dem Sie seit über einem Jahr immer wieder auf Lesereise sind und in dem Sie uns in ganz unterschiedliche Welten entführen. Da geht es um Magie und Zauberei, um Sehnsucht, das Reisen, das Suchen, Finden und Verlieren, um Einsamkeit und um Freundschaft. Wir lernen zum Beispiel Georg Horvath kennen, Ferdinand Klingreiter, besser bekannt auch als Freddy der Fantastische, Mo, eine syrische Surrealistin, einen Fallensteller der alten Schule und viele, viele mehr. Angenommen, Sie könnten sich jetzt für ein paar Stunden, jetzt und sofort, in eine dieser Geschichten beamen, in eine eintauchen, welche wäre das?
Das ist wirklich eine schöne Frage. Ich schreibe ähnlich, wie diese Frage formuliert ist. Ich versuche mich ja immer hineinzuversetzen in diese Welten. Also jetzt gerade in meinem momentanen Zustand, ich habe leichte Kopfschmerzen und bin so ein bisschen übernächtigt, würde ich mir gerne die Vorstellung von unserem Zauberer anschauen. Das ist ein alter Mann, der zum ersten Mal, 80-jährig, auf einer kleinen Bühne in einem ganz kleinen Ort in Bayern steht und einen Zaubertrick vollführen möchte, eine Illusion. Also er möchte jemanden verschwinden lassen. Und ich wäre wirklich wahnsinnig gerne jetzt im Publikum, das findet ja auch tagsüber statt. Und ich würde mir auch die Gesichter dieser Menschen, die meisten sind ja verwandt von ihm, von Klingelreiter, anschauen, mit denen ins Gespräch kommen und mal mir diese Show angucken, weil der hat wirklich etwas ganz Besonderes vor und ist ein ganz alter, rührseliger Mann. Den würde ich eigentlich gerne mal auch umarmen, nachdem das Ganze vorbei ist.
Ach, wie schön. Also der Ferdinand Klingenreiter. Ja. Genau, ich dachte schon, oh Gott, nicht, hoffentlich nicht der, der dann verschwindet. Das wäre jetzt irgendwie schade, aber entspannt im Publikum sitzen, ja. Das klingt schön. Ist das auch eine Geschichte, von der Sie sagen würden, auch jetzt mit dem Abstand, die ist Ihnen ja auf eine besondere Weise nah oder auf eine besondere Weise wichtig?
Ja, insofern, dass ich in diesem Band speziell versucht hatte, auch Geschichten zu erzählen, die wenig mit mir zu tun haben, also mit meiner Person und meinem emotionalen Befinden oder den Dingen, die mich privat beschäftigen. Und diese Geschichte aber eben, obwohl sie eine Anmutung von einem eben fremden alten Mann, der mit mir eigentlich nichts zu tun hat, aufgibt, hat durchaus mit mir und meinem Schreiben zu tun. Also das, was dieser alte Mann, Ferdinand Klingreiter, auf der Bühne zu vollführen versucht, diesen Trick, das ist schon auch eine Art von Bild oder eine Darstellung dessen, wie ich mein Schreiben verstehe. Das unsichtbare Publikum bei mir ist ja immer irgendwie in meinem Kopf doch da, so wie diese Leute ihn als unsichtbar betrachten. Er war zeitlebens ein Außenseiter und konnte sich in dieser kleinen Welt des Sägewerks, er arbeitete in einem Familiensägewerk, nie richtig zurechtfinden und galt eben als schrulliger alter Mann. Und diese Geschichte ist mir deswegen eben so wertvoll, weil sie ohne mich zu meinen sehr viel von dem, was mir wichtig ist, nämlich das Schreiben, erzählt und durch das Bild des alten Mannes, dem niemand zuhört.
Oh, so ein bisschen, was bei Ihnen definitiv anders ist.
Ja, das ist richtig. Glück. Das ist, ich glaube, im Moment des Schreibens eben, und darum geht es mir, hat man schon, ich möchte es wirklich nicht verklären, aber man ist schon alleine mit seinen Figuren und mit seinem Text, mit seinen Ideen und der ständigen Zweifeln, ob das, was man gerade jetzt aufs Papier bringt, wirklich dem eigenen Anspruch entspricht, aber auch den Leser befriedigen wird. Und so fühlt sich, ich glaube, auch er eine Zeit lang. Und dann gelingt es ihm doch, diesen Trick voll zu vollführen.
Wie sind das überhaupt? Ich glaube, das fragen sich ja viele, wenn ich jetzt von mir ausgehe zumindest, wie man sich denjenigen oder diejenige, der da was geschrieben hat, dessen Geschichte man gerade liest, beim Schreiben eigentlich, ja, in Anführungsstrichen aussieht. Es gibt ja immer so dieses Bild von dem hippen Schriftsteller, der in einem Szenecafé in einer Großstadt lässig sitzt, den Laptop auf den Knien und da eifrig sich inspirieren lässt und tippt. Ist das ein Klischee? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich hab, seitdem ich gelesen habe, dass Laptop auf Knien ungesund ist, mache ich das nicht mehr. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ich bin gerne draußen beim Schreiben, auch gerne wirklich auch in Cafés. Das hatte früher damit zu tun, dass ich in WGs gelebt habe, wo es immer laut war und dann einfach eine eher ruhigere Umgebung gesucht hatte. Und das waren manche Orte, nachmittags zum Beispiel, wenn nicht so viel los ist in den Cafés. Und zum anderen ist es ganz schön, nicht immer eben alleine dort zu Hause zu hocken. Und plötzlich muss man dann irgendwie etwas aufräumen und dann doch noch was essen. Und ich glaube, mir geht es da, oder uns Autoren geht es da nicht anders als sehr vielen anderen Menschen, die als Freiberufler und Selbstständige sich motivieren müssen, diese Arbeit zu machen. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, ist tatsächlich, ich gehe gerne in Bibliotheken. Und zwar jetzt nicht unbedingt in eine spezielle, sondern immer wieder in Hamburg lebe ich, immer wieder in verschiedene, um auch für mich das Ganze so ein bisschen anders zu halten. Und es ist erstaunlich, wie sich die Atmosphäre auch auf das Schreiben auch auswirkt. Also ich habe eine Zeit lang in Hamburg im UKE gearbeitet, bei den angehenden Ärzten in ihrer Bibliothek. Und die Studenten der Medizin, die lernen anscheinend wirklich sehr viel, was mich beruhigt. Und das war wirklich schön, morgens da hinzukommen und so zu tun, als wäre ich selber ein Medizinstudent und auch mich uns mit medizinischen Büchern zu umgeben und dann eben aber meine Geschichten zu erzählen. Und dann tatsächlich aber eben, und das meinte ich vorhin, zwischendurch, wenn eben gerade nichts aufs Papier kommt, mal auch ein Buch aufzuschlagen und nachzulesen über Krankheiten, über den Körper. Und dann klar, kommt auch etwas in die Geschichten hinein, weil das ist ein Wissen, das dort zur Verfügung steht. Und dass ich gerne in meinen Geschichten dann auch anwende. Also es wirkt sich, ohne es wirklich bewusst zu wollen, manchmal auch der Ort auf das Schreiben selbst aus.
Gibt es dafür ein Beispiel jetzt mit Blick auf die Geschichten im Fallensteller, wo sich ein Medizinbuch so ein bisschen vielleicht inspirierend erwiesen hat?
Bei den Medizinern nicht, aber ich habe also ähnlich sehr lange bei den Biologen gearbeitet. Die haben eine sehr schöne Bibliothek, nämlich umgeben vom Botanischen Garten in Hamburg. Und das war wirklich also ganz anders. Die Biologiestudenten lernen anscheinend überhaupt nichts, weil da war so gut wie nie jemand da. Also eine ganz andere Atmosphäre. Ich bin da immer fast alleine da gewesen mit einem Architekturstudenten, der auch da gearbeitet hat. Also von Biologen war kaum was zu sehen. Die beiden Damen, die dort gearbeitet haben, an Bibliothekarinnen, die haben mich dann auch bald kennengelernt, weil ich wirklich sehr oft gekommen bin. Und die haben mir dann auch Kaffee an den Platz gebracht. Das war wirklich wahnsinnig schön. Und dort, bei meinen Geschichten, jetzt beim Fallensteller, sind irrsinnig viele Tiere in den einzelnen Geschichten. Mhm. Zum Teil Symbolträger für bestimmte Gegebenheiten, aber auch so als Teil der Atmosphäre in dieser Welt. Und das war natürlich super, dass ich danach sofort nachlesen konnte, was dieses Tier, was das Verhalten dieser Tiere tatsächlich auch bedeutet und auch die, wie sich der Fuchs bewegt, diese Beschreibungen und das Vokabular. Und oft war das so, dass ich aus Interesse über ein Tier, zum Beispiel den Fuchs, nachgelesen hatte und dann einen schönen Satz über die Jagd herausgefunden hatte und der floss dann direkt in den Text hinein. Also da war das eine direkte Verbindung zwischen den mich umgebenden Büchern und dem Text.
Stimmt, wenn ich jetzt gerade überlege, so im Fallensteller ist es sicherlich am auffälligsten, da werden wir auch noch drüber sprechen, die symbolträchtigen Tiere und deren Rolle auch als Projektionsfläche, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber klar, ich denke gerade auch an die Libelle und vielerlei mehr. Stimmt, da tauchen viele Tiere auf, die alle eine eigene Geschichte oder eine wichtige Bedeutung haben.
Dann Wölfe, auch Wildschweine. Stimmt. Als ich in der Uckermark war, war eigentlich fast immer das Gerede in verschiedensten Zusammenhängen von den Wildschweinen. Sie wurden bejagt, sie wurden gefürchtet und das letzte Mal, als ich in der Gegend war, gab es einen Überfall. Ein Wildschwein ist in den Supermarkt reingelaufen. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Jedes Mal, wenn ich hier bin, stellen diese Wildschweine etwas an. So, was wollen sie mir dann erzählen? Und auch das ist auch so eine Auswirkung. Dann habe ich gedacht, nee, du musst die auch jetzt benutzen. Du musst also eine Geschichte über ein Wildschwein erzählen, weil es ist tatsächlich, es beschäftigt die Leute. Also es ist logisch, dass in dieser Welt die Wildschweine eine Rolle spielen. Und du bist irgendwie da immer mit eingezogen. Also ich bin dann sofort zu den Supermarkt und habe mich mit den Kassierern unterhalten. Und die waren wahnsinnig, also die waren so, ja, da stand einfach dieses Ding da in der Tür. Und das finde ich schön, wenn die Welt so... Wenn man sich so die Welt, durch die ich gehe, wenn man sie als Teil der Geschichten, ich habe immer das Gefühl, wie so eine kleine Tür geht auf und dahinter sind diese ganzen Gestalten, diese Wildschweine, die Zauberer versteckt und die treten so kurz in meine Welt hinein. Ich nehme sie mit und dann schicke ich sie wieder, so geht man wieder in euren Wald und macht da weiter. Und das finde ich ganz schön, dass mein Schreiben, also das bezieht sich auch auf die letzte Frage, eben so wenig mit dem stillen Kämmerlein zu tun hat, sondern tatsächlich so sehr viel seiner vielleicht Kraft auch aus unserer gemeinsamen Welt raus.
Tatsächlich würde man an manchen Stellen denken, das ist ja fast surreal oder hat was Märchenhaftes. Ja. Wie ist denn das? Ich stell mir vor, also wenn ich Sie höre, wenn ich Ihnen zuhöre, klar, auch wahrscheinlich bedingt durch die Lesungen, sind Sie voll in diesen Geschichten drin, sind Sie ganz nah, ganz präsent. Entsteht dadurch sozusagen eine besondere Nähe, jetzt auch durch die Distanz oder auch nochmal ein anderer Blick vielleicht?
Ja, das ist tatsächlich, die Lesungen finden in Deutschland ja in einer angenehmen, häufigen Weise statt. Also ist, glaube ich, kein kaum anderes Land, das diese Kultur des Vortragens so pflegt und Autoren auf richtige kleine Touren einlädt. Also man fühlt sich so ein bisschen wie eine Rockband, aber ohne das ganze Coole drumherum. Also man ist immer alleine. Und ich habe eine Lesung in Wiesbaden und ich habe mal nachgezählt davor und es war meine 109. Lesung gewesen in einem Jahr jetzt. Und das führt natürlich schon dazu, dass man durch die Wiederholung und die ständige Beschäftigung mit den Figuren und den Geschichten einerseits einen intensiven Zugang zu ihnen und den Botschaften, die sie vermitteln, die in den Fragen, die sie stellen, bekommt. Andererseits aber auch so eine, ja, die werden so, solche Automatismen, die sind dann zum Teil schon auch gar nicht mehr Georg Horvath, sondern einfach diese Figur in diesem Text, die da einfach das macht, was ich jetzt gerade vorlese. Also es findet gleichzeitig eine Annäherung, aber auch eine, die Distanz wird schon auch größer. Und je länger diese Tour dauert, desto weniger habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich Teil dieser Welt bin. Am Anfang beim Schreiben, so wie ich es gerade beschrieben habe, ist das extrem. Die Gerüche, die Farben, die Verhaltensweisen der Personen sind die ganze Zeit um mich, in mir. Und die Lesereise macht den Text zwar präsenter und die Figuren vielleicht auch irgendwie noch verständlicher für mich selbst, aber ich bin aus der Welt hinausgetreten und bin dann tatsächlich fast nur noch Vorleser. Also man kann auch durchaus sehr viel durch so eine Emphasis und eine Art von Einsatz des Körpers und der Stimme hervorrufen, dass man das Gefühl im Publikum entsteht, oh Gott, der ist ja voll in seinen Geschichten drin. Aber ich bin da schon auch, glaube ich, inzwischen ja, geübt genug, um das, diese Art von Illusion, und das ist ja auch für uns alle gemeinsam in diesem Raum schön, zu erwecken. Das heißt, dass wir alle gemeinsam das Gefühl haben, es ist eine plastische Welt, die wir jetzt gemeinsam mit dem Autor begehen.
Jetzt haben wir über ein paar Geschichten schon zumindest sie angesprochen. Also der Fallensteller ist schon gefallen. In diesem Wasser versinkt alles. Da spielt die Libelle eine Rolle. Das ist die letzte Geschichte. Die erste, die uns in ein Sägewerk führt. Es sind 9 beziehungsweise 12 Geschichten, also 2 sind sozusagen Fortsetzungsgeschichten, deswegen insgesamt 12 Geschichten, die ja wirklich prall gefüllt sind mit Beobachtungen, mit Bildern, die schmunzeln lassen, die manchmal auch schlucken lassen, die uns mystische Menschen präsentieren. Tiere, haben wir schon gesagt, spielen eine ganz wichtige Rolle. Und das sind Geschichten, die uns ja zum Beispiel zu dieser Familienfirmenfeier in ein Sägewerk führen, in einen Billardsalon nach Brasilien, nach Paris, an die Drina, in die Uckermark und zumindest indirekt auch nach Frankfurt. Und es sind Geschichten, Sascha Stanisic, in denen wir Sätze lesen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich sie so großartig finde. Und 3 davon würde ich gerne vorlesen, weil ich glaube, dass die schon ganz schön deutlich machen, auch wenn man die Geschichten vielleicht noch nicht kennt, wie unterschiedlich sie sind und was ihre Sprache auch ausmacht. So ist das, wenn einer Verzeihung sagt anstelle von Entschuldigung, entweder reißt dir sofort der Geduldsfaden oder du kriegst eine Sehnsucht. Ein anderer lautet, es geht darum, schwimmen zu lernen, nachdem dein Vater ertrunken ist. Es geht darum, jagen zu lernen, wenn du nicht töten willst. Oder auch, Beates Umarmung hat quasi die Stimme von Ulrich Wickert. Auch der, den muss man erstmal sacken lassen und überlegen. Okay. Wie gesagt, ich finde, da kommt schon wunderbar einfach rüber, was ihre Sprache ausmacht. Diese Unterschiedlichkeit, dieses poetische, melancholische, aber auch dieser unglaubliche Witz. Und ich habe beim Lesen ganz oft also selber wirklich lachen müssen und gedacht, was muss das für ein Spaß gemacht haben, das so zu formulieren, da zu sitzen, egal ob im Café oder im stillen Kämmerlein oder wo auch immer, und das so zu schreiben und nicht anders.
Es ist wirklich, also jetzt, wenn ich die Sätze jetzt höre, das ist für mich auch ein schöner Moment, weil es natürlich immer von Leser zu Leser unterschiedlich ist, was gerade gefällt oder nicht gefällt. Und ich versuche mir dann, wo war ich denn da, als sie das geschrieben haben? Und es fällt mir wirklich schwer, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich so, es sind beglückende Momente, wenn man wirklich weiß, und das ist selten genug und deswegen wahrscheinlich auch beglückend, das ist mir gelungen. Das ist ein guter Satz. Den kannst du so stehen lassen, den musst du nicht auch 20 Mal umschreiben.
Das fühlen sie
und
sofort.
Also bei den letzten jetzt, Beates und Mama, ja, das war ein kleiner Moment, wo es da stand, das passt, das ist gut, das ist so eine, diese Art von Vergleich ist so weit hergeholt, dass er eigentlich, also wenn man Ulrich Wickert kennt und eine Stimme kennt, dann ist klar sofort auch, es ist kein beliebiger Vergleich, sondern tatsächlich, es passt, also und man vergleicht etwas Körperliches mit etwas Akustischem. Und da ahnt man schon, okay, da ist ja etwas gelungen. Das andere ist eben der Weg dahin zu so einem Satz. Ich bin privilegiert, das zu tun, was ich tue. Und ich weiß auch, dass ich wirklich großes Glück gehabt habe mit meinen Geschichten und der Rezeption. Aber da ist wirklich Arbeit auch drin, dass bis so ein Satz dasteht und bis mir klar ist, ich weiß dann, ich brauche ein Bild für Beates Umarmung. So, das weiß ich. Der Erzähler ist so, der möchte gerne diese Vergleiche auch intensivieren und ist leicht schräg auch. Und dann suche ich. Und diese Suche, mich unterhalten, der Satz liegt unvollständig da, tagelang liegt er unvollständig da. Die Geschichte ist schon längst weitergegangen, aber die Beate weiß immer noch nicht, wie sie umarmt. Und man muss zu Beate zurückkommen. Und irgendwann kommt das dann. Und dann eben das Glück, weil man weiß, das ist es jetzt. Aber bis dahin kommen natürlich und wachsende Zweifel an den Satz anfangen. Soll die Beate überhaupt umarmen, wenn du schon kein Bild für sie hast? Die arme Beate will doch umarmen. Und Und da, ich will damit nur sagen, es gibt eine Leichtigkeit, die mir oft bescheinigt wird von meinen Texten, aber die ist beim Schreiben oft nicht da. Und das ist aber auch gut so, weil wäre sie da, würde es bedeuten, dass ich vielleicht sogar etwas falsch mache, weil ich nicht das Gefühl habe, dass meine besten Texte diejenigen sind, die schnell geschrieben worden sind und die aus wenigen Versuchen entstanden sind, sondern genau solche, in denen die arme Beate mit quasi ausgebreiteten Armen dasteht und wartet, bis mir was einfällt, wie sich das anfühlt. Und von daher sind solche Momente, wenn Sie jetzt sagen, was Ihnen gefällt an diesen Texten und einzelne Sätze hervorheben, für mich total wichtig, weil ich dann das Gefühl habe, okay, entweder aha, interessant, hätte ich jetzt nicht so gedacht, oder eben bei diesem Satz, das bestätigt die Suche. Und das bestätigt auch meinen Wunsch, mit der Sprache etwas anzustellen, was vielleicht vorher noch nicht da war oder was ungewöhnlich, aber auch schön genug ist, damit der Leser echt, also zumindest schmunzelt.
Mindestens. Ja. Sascha Stanisic, zu Gast im H2 Doppelkopf, The Engine Driver von der Gruppe The Decemberists, ist die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Was verbinden Sie mit dieser Gruppe und speziell diesem Lied?
Die Decemberists sind eine relativ alte amerikanische Band, die vor allem jetzt Anfang 2000 ein paar Geschichten gemacht haben, die relativ bekannt waren, aber eigentlich nie so richtig in große Erscheinung getreten sind. Dieses Lied, The Engine Driver, ist eigentlich ein Lied über das Schreiben. Der Songwriter möchte gerne seine Liebe bekunden, weiß aber nicht wie und hat das Gefühl, dass es am besten wäre, wenn er eine Figur erschafft, die so ist wie sie, also die Geliebte, um mir dann in diesem Text zu sagen, wie sehr er sie doch liebt. Es ist unfassbar romantisch. Und ja. Das Zweite bei dem Lied ist halt eben, dass es das Lied war, das ich gehört habe, als ich mein erstes Buch beendet hatte. Ich hatte es extra angemacht, weil ich das wirklich sehr gerne mag. Wissend, jetzt schreibst du den letzten Satz. Also ich habe mir selber so meine Atmosphäre geschaffen, damit ich später sagst, du hast The Decemberists gehört, nachdem du deinen ersten Satz. Also es ist ein ganz wichtiges Lied für mein Schreiben und für mich persönlich auch.
Und wie das klingt, das hören wir jetzt.
I'm an engine driver on a long run, would I work beside her, she's a long one, such a long one, and if you don't love me, let me go, and if you
The Engine Driver, Musik von der US-amerikanischen Indie-Folk-Band The Decemberists. Sie hören den H2 Doppelkopf mit Sascha Stanisic. Gastgeberin ist Anna Engel. Sascha Stanisic, es ist die letzte Geschichte in Ihrem Buch Fallensteller, die ich besonders mag. Sie heißt In diesem Wasser versinkt alles. Und sie macht auf eine, wie ich finde, sehr persönliche und gleichzeitig poetische Weise deutlich, wie sehr Kriegs- und Fluchterfahrungen nicht nur unsere Nachrichten bestimmen, sondern auch ganz konkret viele Biografien von Menschen, die hier schon lange leben oder gerade erst angekommen sind. Auf ihrer Homepage kunstlicht.de stellen Sie die Frage, warum zu einer Zeit, da sich 60 Millionen Menschen, so viele wie noch nie, auf der Flucht befinden, andere Geschichten als ihre erzählen. Die einfache Antwort, es müssen auch andere Geschichten erzählt werden. Die komplizierte, was sagt die Flucht der anderen über uns? Ist diese Ihre letzte Geschichte von Ihnen eine Antwort darauf?
Bedingt durch meine eigene Biografie des einmal Geflohenen und Notgelittenen und damals eben diesen Kulturwechsel mitmachenden jungen Mann, den ich damals war, ist das eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die tatsächlich eine Art oder eine Perspektive sich ausgesucht hat, um einen Teil dieser Frage zu beantworten. Ich behandle da nicht die Fragen, warum diese Kriege entstanden sind. Das impliziert ja eigentlich meine Frage, was erzählt die Flucht der anderen über uns, impliziert ja eben eigentlich den Gedanken, was haben wir, die nicht geflohenen oder diejenigen, die hier zurückgeblieben sind, gemacht oder nicht gemacht, damit das überhaupt stattgefunden hat. Das ist die Gespräche werden ja immer wieder laut, die fordern, dass wir vor Ort befrieden müssen und Initiativen auf die Beine stellen müssen, die den Menschen vor Ort helfen, damit überhaupt die Flucht nicht stattfinden muss. So. Und diese Geschichte ist eine, die davon aber nichts wissen will, sondern eher die Auswirkungen so eines traumatischen Erlebnisses auf eine Generation darstellt von denjenigen, die nicht mehr zurückgekehrt sind in das Land, aus dem sie geflohen sind. Und das ist mein Erzähler in dem Fall, ein junger Mann, der aufgrund des bosnischen Bürgerkriegs damals nach Deutschland gekommen ist, also ähnlich wie ich auch, und dann aber nicht mehr zurückgekehrt ist, sondern hier geblieben ist, sogar eine durchaus interessante Persönlichkeit geworden ist, ein Unternehmer, der durch eine Firma anscheinend auch zu Geld gekommen ist, ein Erfinder, so nennt ihn auch sein Großvater, der hat tatsächlich ein Patent angemeldet, das aus Splittern unserer Erinnerung ganze Geschichten konstruiert, etwas, das ich auch gerne in der Wirklichkeit sehen würde. Und es erzählt eben die Geschichte von jemandem, dem die Flucht augenscheinlich unversehrt gelassen hat. Er zeigt erst einmal überhaupt keine Anzeichen dessen, dass ihn das beschäftigt oder dass ihm das etwas ausmacht. Im Gegenteil, er scheint froh zu sein, diesen Teil seines Lebens hinter sich gelassen zu haben. Das geht schon so weit, dass er kaum oder gar nicht in das Land seiner Herkunft zurückkehrt, jetzt auch nachdem dort Frieden herrscht. Und auch den geliebten Großvater, mit dem er als Kind sehr viel Zeit verbracht hatte, weil sein Vater früh gestorben ist, der Vater hat sich umgebracht, auch mit dem auch kaum Kontakt hat. Und jetzt eben in dieser Geschichte stirbt der Großvater oder ist kurz davor zu sterben und immer noch fährt dieser junge Mann nicht dahin. Also es ist eine Geschichte, die eher sich einem Aspekt der Frage der Flucht beschäftigt, was ist mit denen, die eine Art zweites Leben führen wollen auch, das mit dem ersten Leben und mit der Flucht nichts zu tun haben. Die sich also getrennt haben von diesem Sein als Flüchtling, was ja auch belastend natürlich ist für einen selber, wenn man nicht mehr als Mensch mit Talenten und Fähigkeiten angesehen ist, sondern nur mit Fähigkeiten Träger Flüchtling. Und erzählt aber auch diese Geschichte, die, deswegen ist es auch so persönlich, denn es geht mir auch so, des schlechten Gewissens gegenüber denen, die eben da geblieben sind, die den ganzen Krieg erlebt haben, die nicht die Gelegenheit hatten und das Glück hatten, fliehen zu können oder sogar denjenigen, die zurückkehren mussten, wieder abgeschoben worden oder wie auch immer. Und dieses schlechte Gewissen gegenüber denen, die also im Land und vor Ort geblieben ist, das prägt auch mein Empfinden, wenn ich dann vor Ort in Bosnien bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht mitreden. Ich kann Themen, die diese Menschen, meine Generation auch, erlebt haben, während sie da geblieben sind und ich in der Sicherheit gewesen bin, ich darf mir keine Meinung leisten. Sie sind diejenigen, die hier die Zeugen waren. Sie sind diejenigen, die alle Hoheit haben über jede Meinung, jede auch Opposition gegenüber meinen Meinungen. Und es führt zu einem sehr seltsamen, obwohl mir das niemals richtig gezeigt wird, dass man sich unfassbar unwohl fühlt in der eigenen Haut, als wäre man schuld an der eigenen Flucht. Und auch davon erzählt also diese Geschichte, von diesem seltsamen Gefühl der Geflohenen, das Gefühl haben, sie haben durch die Flucht gegenüber den Zurückgebliebenen eine Art einen Fehler begangen, als wäre das etwas, was man sich aussuchen kann.
Dazu muss man wissen, Sascha Stanišić, Sie selbst sind 1978 in Visegrad, einer Kleinstadt im östlichen Bosnien, geboren und eben ja nach Ausbruch des Bosnienkriegs und der Besetzung 1992 mit Ihren Eltern nach Heidelberg geflüchtet. Ihr Talent fürs Schreiben hat, glaube ich, Ihr Deutschlehrer erkannt. Ein großes, wirklich großes Glück für Sie, aber auch für uns, die Ihre Bücher lesen. Irgendwann sagt der Ich-Erzähler in dieser Geschichte, meine Erinnerungen sind bisher gut umgegangen mit mir. Die bitteren blieben folgenlos, glaube ich. Was würden Sie für sich sagen, angesichts dieses Satz, welche Rolle dafür bei Ihnen das Schreiben spielt?
Der Satz könnte 1:1 von mir stimmen. Also ganz egal, was ich damals erlebt und gesehen habe in den Zeiten der Besatzung meiner Heimatstadt und der späteren Beschäftigung mit dem Thema, das hat sich nicht in einer traumatischen Auswirkung auf mein Leben ausgeprägt. Und ich bin wahnsinnig froh darüber, weil ich genau weiß, wie das sein kann, wenn die Bilder uns begleiten und verstören. Deswegen ist dieser Satz total etwas, was ich selber wirklich als Sascha Stanišić sagen würde. Und die Erinnerungen sind halt bei mir, bei ihm sind sie folgenlos geblieben und bei mir sind sie Texte geworden. Ich habe daraus ein Spiel für mich schon lange schon, also auch nicht nur in meinen Büchern, sondern auch schon als Schüler in Deutschland gerade angekommen, ein Spiel gemacht, dass ich mit dem, was ich erinnere, andere Geschichten erzähle. Also ich benutze meine Erinnerungen wie so eine Art Teppich, auf dem ich meine Figuren dann laufen lasse und die werden zu Leben erweckt und erzähle eigentlich meine Geschichte, aber auch immer eine ausgedachte. Und ich glaube schon, dass das auch dazu geführt hat, dass die Erinnerungen mich nicht mehr belasten. Denn ich habe immer Zugriff auf sie, ich bin immer in Kontrolle, ich kann immer mit ihnen auch andere Geschichten und nicht nur meine eigene erzählen. Also ich bin ihr Herr, ich besitze sie und die können mir nicht. Also ich glaube schon, dass das Schreiben in dem Fall ein Zeichen oder ein Versuch, Stärke auszuüben ist gegenüber meinem vielleicht sonst traumatisch gewordenen Lebens in Bosnien.
Und sie für etwas Schönes zu nutzen sozusagen, also umzuwandeln in eine unglaubliche Fantasie und eine andere Welt sozusagen. Ein wichtiger Satz und ein prägender Satz, glaube ich, den der Großvater zu dem jungen Ich-Erzähler in dieser letzten Geschichte, in diesem Wasser versinkt alles, sagt, er lautet, lies alles, was du nicht sofort verstehst, erfrage oder lies in einem Jahr wieder. Sascha Stanisic, Sie haben einmal erzählt, dass Sie als Kind tatsächlich alles gelesen haben, was Ihnen in die Finger kam, und zwar an einem ganz bestimmten, wie ich finde, wunderbar klingenden Ort, der auch in dieser letzten Geschichte kurz beschrieben wird.
Ja, ich habe mir, genau, das ist wirklich eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Andere Kinder laufen draußen herum, sind alle braun gebrannt und stark und ich bin blass und unterversorgt mit Sonne und sitze oder liege vielmehr. Wir hatten ein Sofa zu Hause und das, also so eine Couch, die man aufmachen konnte. Also man konnte den Sitz hochstellen und ausziehen, die Schublade darunter. Und in dieser Schublade, wir haben sie nicht genutzt. Und irgendwann hat mein Vater angefangen, dort Bücher hineinzutun. Und ich habe mir ein Kissen da reingelegt und der Bücheranteil wuchs. Und ich lag dann, kam aus der Schule und legte mich wirklich in diese Bücher hin. Und das war schön, das war irgendwie mein Ort. Also diese Klappe diente so ein bisschen wie ein Dach über meinen Kopf und schloss auch an den Wohnzimmertisch an. Und ich lag halt darunter und habe diese Bücher gelesen. Und aus diesem Glücksgefühl, das war wirklich, ich verbinde damit nach wie vor eine Ruhe und eine Zuversicht, weil diese Bücher waren für mich so Zeichen. Also es ging immer weiter und ich habe diese Geschichten geliebt und ich kam gut zurecht mit dieser Art von Leben. Das schöpfe ich so viel von meiner Erzählkraft. Ich erinnere mich an diesen Ort, an dem alles begann. Denn ich wollte nämlich irgendwann auch solche Geschichten erzählen, die jemand anderen so beglücken wie diesen Jungen, der da lag. Und habe angefangen, wirklich ganz bewusst zu versuchen, Geschichten zu erzählen, die dann mein Vater, mein Opa gelesen haben, mit denen ich gesprochen habe darüber. Und bis heute ist das so eine Art, also ich lese nach wie vor viel, nicht so viel leider wie damals, aber nach wie vor habe ich das Gefühl, was für eine großartige Geschichte. Da ist das denn jetzt? Ich will auch. Also es ist immer noch das Kind in mir, das aus Lektüren anderer Autoren so eine Kraft bezieht, selber das auch zu machen. Das, was es mit mir anstellt, die Lektüre von Büchern, ich will es auch machen.
Gibt es dabei eine Autorin oder einen Autor, eine Geschichte, die Sie besonders geprägt hat oder bis heute prägt?
Also wir hatten einen wunderbaren Kinderbuchautor, Branko Ćopić hieß er, und der ist tragisch gestorben, aber er hatte eben von dieser Tragik des Lebens, das weiß man inzwischen, der war depressiv und war auf eine Weise getrieben durch sein eigenes Leben. Also seine Geschichten sind eben halt überhaupt nicht so, das waren leichte Geschichten. Der Held auf dem Esel heißt, glaube ich, die Übersetzung von einem, der, als ich das gelesen hatte. Das war die erste Begegnung von mir als Leser mit der Magie, als ästhetische Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Er hat das Unwahrscheinliche in mein Lesen hineingebracht. Und ich habe mir ganz gerne, wie ich so das Buch zugemacht habe, weil ich sage, nein, das ist jetzt mal unheimlich. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und das ist ganz interessant, weil das ja genau ist das, was ich heute ja so gerne mache, dass ich mit meinen Texten und auch mit unserer Wirklichkeit versuche, immer so diejenigen Punkte draußen rauszusuchen, bei denen ich selber das Gefühl habe, oh, das ist jetzt irgendwie, das ist unwahrscheinlich, das kann doch gar nicht sein. Damit der Leser und ich auch dieses Spiel, das ist und das könnte sein, miteinander spielen. Und das kommt von ihm, Branko Ćopić. Der hat mir das damals mit einem Schrecken eingejagt, dass das überhaupt möglich ist. Und von ihm habe ich, ja, ich glaube, das ist einer der prägenden Kinderbuchautoren, die ich von damals mitgenommen habe.
Sascha Stanisic, genau über dieses Spiel möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Dieses Spiel mit dem, was ist wahr, was ist wirklich, ist es jetzt Fiktion, ist es real. Kommen wir zur zweiten Musik, die Sie mitgebracht haben. Was hören wir?
Wir hören Sufjan Stevens, ebenfalls ein amerikanischer Singer-Songwriter, der vielleicht ganz anders als die Decemberists von vorhin, er geht wie ein Autor vor. Er sucht sich für ihn interessante Augenblicke aus der amerikanischen Geschichte heraus, recherchiert und schreibt Lieder darüber, die diese Geschichte des Augenblicks erzählen. Und wir hören jetzt die Geschichte eines, also keine so angenehme Geschichte, aber Geschichte eines Kindermörders, der in Amerika, ein Serienmörder, der einige Jugendliche und Kinder auf dem Gewissen hatte. Und es ist ein ganz rührendes Lied, weil es natürlich auch immer in so einem Fall um die Opfer geht. Und ich fand es aber ganz gut, dass da eine gewisse Mut war, um das Thema zu behandeln, als wäre es auch ein Text über einen Mann, der Schmetterlinge gesammelt hat. Und es hat weißt du, was Brutales, etwas Verstörendes auch und ist aber echt ein gut erzähltes Lied.
Das heißt, wir kommen vom Kinderbuch im Grunde, wo wir gerade waren, zum Kindermörder. Gut, schöne Überleitung.
A drinker and his mother
cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation.
John Wayne Gacy Jr. von dem amerikanischen Singer-Songwriter Safin Stevens. Musik, die sich unser heutiger H2-Doppelkopf-Gast Sascha Stanisic gewünscht hat und die wie die Decembrists eher so ein bisschen melancholisch daherkommen. Gut, wir haben eben schon gesagt, worum es geht, kein Wunder, aber so die Tonlage... Kann das sein? Ist eher so ein bisschen getragen? Ist das was, was Ihnen besonders zusagt?
Ich komme vom extrem Heavy Metal meiner okay. Pubertät und Jugend und ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr wird mein ästhetisches Musikempfinden runtergedimmt. Und jetzt bin ich inzwischen auch knallhart bei der Klassik angekommen und zwar bitte nur Klavier. Und, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir gehen tatsächlich jetzt demnächst auch wieder auf ein Metal-Konzert, aber die langen Haare sind ab. Ich weiß nicht, irgendwas hat sich da verändert. Ich kann es selber nicht erklären.
Das Alter.
Das Alter, ja, es holt uns alle ein. Es ist halt.
Sascha Stanisic, wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Autoren bzw. Geschichten Sie geprägt haben, bis heute prägen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Musik für Ihr Schreiben? Sie haben schon gesagt, das Lied vorhin von den Decemberists, das haben Sie sich sozusagen für den Schluss Ihres Romandebüts aufgehoben. Aber hören Sie zum Beispiel ja wohltemperiertes Klavier, während Sie schreiben?
Ja, durchaus. Also es gibt eine Bearbeitungsphase bei jede meiner Texte, die ich nicht stumm erledigen muss, das ist so ein Zwischenschritt zwischen dem wirklich dann auf die Satzebene runtergehen und dann an den kleinsten Formulierungen arbeiten, indem also gekürzt wird, größere Passagen rausgenommen werden, also grob in den Text hinein. Da muss die Konzentration vielleicht auch nicht so hoch sein, wobei ich dann tatsächlich auch durchaus auch wegen der Musik konzentriert bin. Das hat man ja, glaube ich, mal untersucht, dass man sogar besser arbeitet, wenn Musik läuft. Und da höre ich wirklich durchaus gerne Musik. Also und auch nicht nur Klassik. Also jetzt gerade Sufjan Stevens, wir haben es ja gerade gehört, das ist keine anspruchsvolle Musik. Ich lese mir gerne die Texte durch und will wissen, worum er singt, aber irgendwann verschwindet das im Hintergrund und bleibt nur so ein Geplätscher.
Lada, einer der Protagonisten in der Titelgeschichte Fallensteller, der hat ja das Schreiben für sich entdeckt, um mal zu der Titelgeschichte zu kommen an dieser Stelle. Um überall schreiben zu können, nutzt er ein schwarzes Heftchen. Ob er eigentlich dabei Musik hört, weiß ich nicht. Er kifft jedenfalls ganz gerne dabei. Also jedenfalls dieses Heftchen, das trägt er immer bei sich. Und das ist etwas, wie er an einer Stelle betont oder jedenfalls deutlich wird, wie er behauptet, was er von einem Jugo-Schriftsteller, der mal da war, sich abgeguckt hat. Ist das auch etwas... Ja, also dieses Heftchen, das ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja schon über Klischees gesprochen, der Schriftsteller im Schreibprozess, aber so ein Blöckchen dabei tragen und immer Notizen machen, das ist, glaube ich, tatsächlich auch so eine Vorstellung.
Ja, der Lada, das ist schwarze Heftchen, klar, ich habe selbst keines. Ich mache mir meine Notizen meistens am Abend, nachdem der Tag jetzt seine Eindrücke hinterlassen hatte, aber kam mir früher mit so einem Heftchen in der Hand, das ich selber gemacht habe, immer sehr komisch vor. Es war immer so, als würde ich einen Schriftsteller darstellen. Also jetzt, oh, jetzt ist was passiert, jetzt muss ich notieren. Und Lada selber sagt sogar an einer Stelle, er wird gefragt von seinen doch durchaus prolligen Zeitgenossen, was das soll, warum er ständig irgendwas da reinkritzelt. Und dann sagt er Lada, damit die guten Ideen nicht verloren gehen. Was ein Satz ist, sagt der Erzähler, für den würde Lada, der frühere Lada, sich selbst zusammentreten. Und das ist zeigt, glaube ich, dass ich, also mir ist das Klischee absolut bewusst. Ich spiele so ein bisschen damit. Also auch seine Schriftstellerwerdung ist ja eine sehr klassisch, er zieht seine Geschichten aus den Beobachtungen, er versucht mit Leuten in Gespräch zu kommen, um Informationen zu bekommen und er bewirbt sich anscheinend auch für einen Literaturwettbewerb. Also der geht wirklich diesen klassischen deutschen Weg, um in den Literaturbetrieb zu kommen und gewinnt sogar auch am Ende einen Preis und er ist schon eine Abziehfigur eines Schriftstellers. Den mag ich aber halt eben gerne, weil er so ein unwahrscheinlicher Schriftsteller ist. Er ist jemand, von dem man wirklich nicht erwarten würde, dass er Geschichten erzählt.
Und der, glaube ich, selber nicht so ganz genau weiß, wie ihm geschieht, aber ja, und eben so eine kritische Distanz gleichzeitig dazu hat und damit wunderbar spielt. Und ich finde, damit sind wir absolut bei dem schon angesprochenen Spiel mit der Wirklichkeit. Mhm. Wir sind wieder in Fürstenfelde, was dem echten Fürstenwerder, oder bringe ich es jetzt durcheinander? Nee, ich glaube, so rum ist es, genau in der Uckermark ähnelt. Sie haben es vorhin auch schon mal gesagt, dass Sie dieses Spiel mögen mit unserer Erwartungshaltung. Also mit uns sind dann wir Leserinnen und Leser gemeint. Also dieser Frage und dem Spiel, was ist wahr und was ist ausgedacht? Und ich glaube, das kommt hier nochmal in besonders schöner Weise zum Tragen, im Fallensteller.
Ja, das tut es. Ich mag wirklich dieses Spiel. Es ist das, was ich von der Literatur auch erwarten würde, selbst als Leser. Dass mir auf eine Weise unsere Welt auf bearbeitet und zugestellt wird, die ich so nicht von einer anderen Textsorte oder einer anderen Empfindung von Kunst bekomme. Dass ich also als Leser über die Welt etwas erfahre, aber auf eine ungewöhnliche Weise, die mich auch zweifeln lässt an der Welt. Und solche Geschichten möchte selber auch ich erzählen, dass ich also eben auch Figuren, die eine Biografie eines arbeitslosen Jugendlichen in Brandenburg, der an seinem Motorrad schraubt und abends auch mal jemanden umboxt, dass der am nächsten Tag hingeht und das auch aufschreibt. Es ist so unwahrscheinlich, aber warum auch nicht? Also es ist möglich. Es ist irgendwie denkbar, dass das passiert. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass ich nicht geradlinige Geschichten erzähle, 100% realistisch, sondern solche, die durchaus mit der Wahrnehmung des Lesers und der eigenen Wahrnehmung etwas anstellen. Dass man dann danach sich schon auch fragt, was habe ich denn gerade gelesen? Was ist denn da los? Ich sage es mal andersrum. Ich erwarte von Journalismus eine knallharte Recherche, gut aufbearbeitete Fakten, auch sprachlich interessant aufgezogene Texte. Aber ich will nicht verarscht werden. Das möchte ich nicht. Von der Literatur möchte ich gerne ein bisschen an der Nase geführt werden. Ich möchte gerne nicht alles aufbearbeiten. Ich möchte gerne Platz haben als Leser, um in diesen Geschichten meine eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen hineinzubauen. Also ich möchte gerne als Leser in dieses kleine Sofa des Jungen entführt werden, wo alles möglich scheint, weil in diesen Büchern alles möglich ist. Und das ist mein großes Anliegen bei allen drei Werken bisher, das realistische Erzählen so weit hinauszuführen, dass es ein unwahrscheinliches Erzählen wird.
Oder ein Stück weit, ja, eben auch ein Offenlassen von was ist was. Ja. Was mir an der Geschichte und insbesondere an dem Fallensteller selbst besonders gut gefällt, ist wirklich die Art und Weise, wie er uns auch und gerade im Umgang mit den Tieren den Spiegel vorhält. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, dass ganz viele Tiere eine Rolle spielen und nicht zuletzt wohl inspiriert durch den Lesesaal bei den Biologen oder in der Bibliothek. Wildschweine, Mäuse, Ratten und vor allem Wölfe spielen da eine Rolle und machen den Menschen in Fürstenfelde Angst, weil sie ihnen auf eine bestimmte Art und Weise ja buchstäblich zu nahe kommen und zur Last fallen. Das Wildschwein, das da den Laden sozusagen betritt oder da sich selbst bedient, ist eine wunderbare Szene. Aber das hat natürlich auch eine ganz ernste Seite. Und für mich wird beim Lesen nach und nach deutlich, es ist nicht einfach die Angst vor den Tieren, die hier deutlich wird und die sich ausbreitet, sondern es ist die Angst im Grunde vor dem Unbekannten, dem Fremden. Und so sagt ein Dorfbewohner an einer Stelle zum Beispiel, die Wölfe suchen uns nun auch zu Hause heim, sie nehmen sich, was uns gehört. Also im Grunde Tiere als Abbild, als Projektionsfläche für die Ängste von uns Menschen.
Ja, das ist eine wirklich passende Lesart und wahrscheinlich auch das, was ich beabsichtigt hatte, nämlich diese Doppelbödigkeit zwischen einem total vorkommenden, in allen Aspekten des Lebens des Menschen und des Tieres auf dem Land abbildenden Geschichte, die dann auch sagt, hier, die Wölfe sind da, sie sind geschützt, wir freuen uns, dass sie wieder da sind, die waren lange nicht da, aber wir müssen auch die Sorgen der Tierhalter, der Weidetierhalter, ernst nehmen und schauen, dass, also wenn die mal in die Nähe kommen, dann passiert vielleicht ein Unglück. Und also es ist ein ganz konkretes Miteinander gemeint, der auf dieser ersten Ebene tatsächlich ein normales Leben auf dem Dorf zeichnet. Vor allem auch in solchen Gegenden, in denen die Tiere jetzt näher kommen, weil Menschen weniger werden. Dieses Miteinander ist ja jetzt nochmal ein bisschen anderes geworden. Das ist aber nichts ungewöhnlich. Also, aber darunter ist schon wieder mal einmal bei mir der Versuch über die Sprache, in dem Fall über die Sprache der Tierhalter in Brandenburg, die sich versuchen einzusetzen, dass wir irgendwie eine Sondergenehmigung bekommen, den Wolf schießen zu dürfen, so die Sprache von uns unter die Lupe zu nehmen, wie wir über das Fremde und das uns angeblich mal Angstmachende reden. Und ich habe mich da eines Verfahrens bedient, ich habe mir Pegida-Reden, Parolen angeschaut, bin also in eine sprachliche Welt hinabgetaucht, ich sage bewusst hinabgetaucht, indem sich die Abgründe auch des eigenen Unvermögens mit anderen gemeinsam und gut zu leben zeigen, aus Angst eine Art von aggressiven Hetzprotest wird. So. Und die habe ich dann in die Gespräche der Tierhalter, ohne sie abwerten zu wollen, sondern einfach nur angewendet, um zu schauen, kann man so auch über Tiere reden, beziehungsweise die Menschen merken gar nicht, wie aggressiv sie eigentlich ihre Angst formulieren. So. Und das ist hundertprozentig aufgegangen. Es sind quasi zu 90% Parolen aus Dresden von den Pegida-Demonstrationen, die jetzt die Tierhalter, wie sie die Angst vor dem Wolf kommunizieren. Und da ist etwas, da tut sich sofort ein Abgrund auf, weil man merkt, es ist so ein Versuch, etwas anderes, was man nicht versteht und was man nicht in seinem Leben haben, klein zu machen, es zu erniedrigen durch die Sprache, ihm die Wertigkeit des Lebens wegzunehmen und sein eigenes Leben drüber zu stellen. Und all das gilt in dem Fall für die Wölfe, aber eben halt auch leider für die Menschen. Also und das fand ich so beängstigend selber dann wiederum, dass wir in einer Weise argumentieren gegenüber Neuankömmlingen, gegenüber Flüchtlingen. Und ich sage ja bewusst wir, weil das ja in Deutschland tatsächlich ein Problem, der uns alle betrifft, ist. Und dass man das so leicht umdrehen kann, dass man mit der Sprache, mit ganz wenigen Parametern schon eine ganz andere Geschichte erzählen kann. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, diese Geschichte erzählt natürlich auch einen täglichen Kampf der Bauern gegenüber der Gefahr, ihre Lebensgrundlage wird entzogen oder nicht entzogen, aber auf jeden Fall verringert und unserer eingebildeten Ängste gegenüber den Fremden.
Sascha Stanisic, ich habe eingangs Ihre Nominierung auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse erwähnt. Ihre beiden Romane, Wie der Soldat das Grammophon repariert, Ihr Debüt und Vor dem Fest, wurden beide mit mehreren Preisen ausgezeichnet und in über 30 Sprachen übersetzt. Und allein jetzt für den Erzählband Fallensteller haben Sie den Rheingau-Literaturpreis sowie den Schubert-Literaturpreis bekommen. Ein Kritiker hat in dem Zusammenhang einmal geschrieben, dass Sie den Erfolg, den Sie haben, auch aushalten müssen. Empfinden Sie das selber so?
Ja, ich kann mich daran erinnern, das ist wirklich in eine Phase gekommen, in denen irrsinnig viel wohlwollendes Schulterklopfen mir gegenüber stattgefunden hat in den Medien und ein Preis nach dem anderen kam. Und das ist schon super. Ich freue mich jedes Mal. Aber es baut natürlich jeder Preis einmal eine Druckposition auf gegenüber dem, was kommt. Mir ist ganz klar, dass mit größerer Öffentlichkeit auch die Aufmerksamkeit auf kleinste Momente in meinem Schreiben größer wird. Ich sehe diese Augen nicht und ich spüre sie nicht immer. Aber mit jedem Preis denke ich, oh Gott, jetzt muss ich wieder eine Preisrede schreiben, jetzt muss ich mich wieder äußern. Jetzt wird auch also in dieser Stadt mein Name an der Autobahnausfahrt ausgeschildert. So, und das macht schon in dem ersten Moment etwas mit mir. Ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich kalt lässt. Das tut es nicht. Ich bin danach oft gar nicht fähig, jetzt großartig was zu schreiben, obwohl es ein riesiges Privileg ist. Macht das was mit mir? Ich will damit nicht sagen, dass ich keine Preise mehr habe. Quatsch. Und das ist im besten Sinne aber dann doch auch förderlich, weil ich dann dieses Gefühl, was ich immer beim Schreiben habe, dass ich mir selber was beweisen muss mit jedem Text, dass ich das wirklich drauf habe, diese Art von Welt in Buchstaben reinzusetzen, das motiviert mich nochmal mehr. Ich will nachträglich mir selber beweisen, dass ich diesen Preis verdient habe und gebe dann umso mehr Gas, damit die nächsten Texte auch noch einmal so sind, dass ich sie, wie wir vorhin gesagt haben, dass mal Satz dabei ist, den ich gut finde. Das heißt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits bin ich immer total überfordert davon und andererseits denke ich, okay, die glauben an dich, das ist immer auch für die Zukunft ein Zeichen, die wollen was haben und der Druck ist da, aber ja. Ich versuche daraus, gute Texte zu machen.
Das wäre nämlich genau meine nächste und letzte Frage gewesen. Eben gelingt es Ihnen, sich von diesem Druck insofern frei zu machen, dass Sie diesen inneren Draht sozusagen zu dieser eigenen Welt, dieser Fantasiewelt eben auch aufrechtzuerhalten und da nicht den zu verlieren? Weil das stelle ich mir tatsächlich gar nicht so einfach vor.
Ja, ich glaube, das ist bei Künstlern allgemein so, dass die Kritik und der Außenblick auf das eigene Werk einen bewegen, in welcher Richtung auch immer. Und bei mir hilft dann die Recherche, um tatsächlich den Draht nicht zu verlieren. Wir haben darüber jetzt gesprochen, ich ziehe schon die Kraft für meine Geschichte aus dem, was ich erlebe und Menschen, Experten, mit denen ich rede und Leuten, die gute Geschichten zu erzählen haben. Und wenn ich mich nach den Rezensionen, nach den Auszeichnungen wieder reinstürze in die Welt, in der diese Geschichten sind, dann ist das vergessen. Dann habe ich das Gefühl, ah, okay, jetzt ist schon wieder was passiert, wie es mein geliebter Wolf Haas sagen würde, jetzt ist schon wieder etwas Erzählenswertes in der Luft, etwas Unwahrscheinliches in der Luft, ein bisschen Magie in der Luft und jetzt musst du einfach nur noch deine Sprache draufsetzen und dann geht das weiter.
Sprache, Mut und Zauberei, das sind die Zutaten, die der Fallensteller im Gepäck hat und ich behaupte, das sind auch Ihre, Sascha Stanisic. Ganz herzlichen Dank für diese Geschichten und die Poesie, die Sie mit uns teilen. Vielen Dank für diesen HR2-Doppelkopf.
Vielen, vielen Dank.
Gastgeberin war Anna Engel und wir verabschieden uns jetzt mit einer letzten Musik, die Sie mitgebracht haben, Sascha Stanisic. Und ja, die stammt aus dem 18. Jahrhundert und komponiert wurde sie von dem deutschen Komponisten Federico Fiorillo, der in Braunschweig geboren wurde und italienische Wurzeln hat. Und wir hören den ersten Satz Allegro assai aus seinem Quartett in D-Dur. Es spielt das Ensemble Atlantica.